先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Wie ich gerade gehört habe, jetzt im 18. Jahr seines Bestehens. Das heißt, wir sind jetzt auch volljährig als Institution. Wir haben uns für den Herbst wieder ein sehr schönes Programm ausgedacht, was ich auch in der Abmoderation nochmal genauer vorstellen werde. Aber heute freuen wir uns erstmal, Helen Ahner bei uns zu Gast begrüßen zu dürfen. Ja, und freuen uns, dass Sie alle hier sind.
Hallo auch von mir.
Und bevor ich weitergebe, auch noch eine Erneuerung auch zum 18. Jahr. Ich habe heute das Vergnügen, mit Peter Hinz moderieren zu dürfen, der auch selber Kulturwissenschaftler hier an der Universität ist und sozusagen als neues Gesicht jetzt dazugestoßen ist.
Genau. Freut mich sehr, hier zu sein. Ich möchte kurz unseren Gast vorstellen. Es handelt sich um Helen Ahner. Helen Ahner ist Kulturwissenschaftlerin. Sie ist derzeit am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin tätig. Sie arbeitet dort im Forschungsbereich Geschichte der Gefühle an einem neuen Projekt zur Rolle von Emotionen in der Sportgeschichte. Sie hat empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen studiert und hat 2021 in diesem Fach auch in Tübingen promoviert. An der Schnittstelle von Kulturwissenschaft und Geschichte hat sie bislang vor allem zur Kulturgeschichte der Wissensvermittlung publiziert, spezifisch zur Kultur- und Emotionsgeschichte des Planetariums in den 1920er und 1930er Jahren in Deutschland. Über das aus ihrer Dissertation entstandene, kürzlich im Wallstein erschienene Buch wollen wir heute mit ihr sprechen. Es trägt den Titel Planetarien, Wunder der Technik, Techniken des Wunderns. Und ist, das möchte ich gleich zu Beginn sagen, zugleich sehr kenntnisreich und flüssig geschrieben und schon deshalb sehr empfehlenswert. Es passt in gewisser Hinsicht auch besonders gut in den Tomasio's Club, weil es darin nicht zuletzt um die Geschichte der Wissenschaftskommunikation geht. Und das ist schließlich auch das, was wir hier machen möchten. Ich würde unser Gespräch mit der ersten Frage beginnen. Wie kommt man denn auf die Idee, ein Buch über Planetarien zu schreiben?
Ja, also hallo erstmal von mir und vielen Dank, dass Sie heute alle da sind und mir zuhören, wie ich über mein Buch spreche. Wie kommt man dazu, ein Buch über Planetarien zu sprechen? Ich hatte die große Freiheit, mir ein Doktorarbeitsthema relativ frei auszusuchen. Mein Doktorvater, mein Betreuer hat gesagt, kannst machen, was du willst, solange es passt. Und das ist natürlich auch überfordernd. Und ich hatte, wie wahrscheinlich wir alle, einen Zettel mit ganz vielen Ideen, was ich denn so machen könnte, was mich denn so interessiert. Es ist auch noch, also ich denke, mehrere Leben würden dafür nicht ausreichen. Das Planetarium stand nicht drauf. Ich war dann im Planetarium in Stuttgart, momentan mittendrin in der Baustelle für Stuttgart 21, damals auch schon, und war so beeindruckt davon, dass ich dachte, wow, da muss ich mal nachlesen. Und dann habe ich festgestellt, da gibt's irgendwie gar nicht so viel drüber oder gab es zu dem Zeitpunkt nicht so viel drüber. Gerade in den letzten Jahren ist einiges erschienen, auch einiges sehr Lesenswertes. Genau, und es hat irgendwie viele Interessen von mir abgedeckt. Ich interessiere mich sehr für Mensch-Technik-Beziehungen. Ich interessiere mich für Gefühle, für das Spektakuläre, für auch so verzauberte Wissenschaft oder Wissenschaft als Ästhetik. Und das habe ich da irgendwie alles wiedergefunden. Zu der Zeit gab es bei H&M NASA-Shirts, hatte ich auch das Gefühl, es ist auch ein kulturwissenschaftlich aktuelles Thema. Alles, was mit Astronomie zu tun hat. So bin ich dort gelandet. Und ich hätte auch immer noch Bock, weiter darüber zu schreiben, muss ich schon sagen.
Der Protagonist, wenn man das so sagen kann, von dem Buch ist ja das Projektorplanetarium. Und irgendwie haben wir alle eine Vorstellung davon, was ein Planetarium ist, aber könntest du uns vielleicht noch mal kurz umreißen, was jetzt genau das Projektorplanetarium ist eigentlich, als dieses Wunder der Technik, um was es da geht?
Genau, also das Projektionsplanetarium, das bei mir im Mittelpunkt steht, ist eigentlich das, was wir uns wahrscheinlich alle vorstellen, wenn wir ans Planetarium denken. eine vielleicht mittlerweile ein bisschen angestaubte Institution zur Wissensvermittlung, oft eine Kuppel, in deren Mitte dieser Apparat, der Projektor eben steht und eine 360-Grad-Projektion des Sternenhimmels, die beweglich ist, die beschriftbar ist, die heutzutage auch durch fancy Projektionen ergänzbar ist, oft sogar durch kinofilmartige Szenen, genau. Bevor es dieser Planetariumsprojektor in den Jahren 1923 bis 1925, da gibt es auch, kann man verschiedene Interpretationen erfunden oder zumindest in die Welt kam, waren Planetarien aber viele andere Objekte, zum Beispiel verschiedene, also so eine Draufsicht auf das Planetensystem, die wir vielleicht aus der Schule kennen, die es irgendwie kurbelbar und bewegbar war. Es gab Planetarien in bürgerlichen Wohnzimmern am Himmel, das Eise-Eisinger-Planetarium zum Beispiel. Genau, also alles Mögliche. Aber ich würde sagen, seit eben dieser Planetariumsprojektor erfunden wurde und sich verbreitet hat, ist so landläufig, versteht man unter Planetarium eben diese Institution.
Könntest du vielleicht noch ein bisschen genauer in die Geschichte der Entstehung des Planetariums eingehen? Ich glaube, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, das ist sehr spannend.
Sehr gerne. Genau, es ist eigentlich die perfekte Zeit, um sich mit dem Planetarium auseinanderzusetzen, denn 2023 bis 2025 feiert das Planetarium, gönnt sich 2 Jahre Geburtstag, 100-jährigen Geburtstag. Das Planetarium wurde erfunden oder wurde hergestellt für das Deutsche Museum, für den Neubau des Deutschen Museums auf der Kohleinsel in der Isar, das 1925 eröffnet hatte. Die meisten waren wahrscheinlich schon mal im Deutschen Museum. Es ist ein gigantisches Technikmuseum, erdacht und auch einfach signifikant geplant von Oskar von Miller, der eben in verschiedenen Abteilungen Technik, Wissenschaft auf anschauliche und tatsächlich auch anfassbare Art und Weise an die Menschen ranbringen wollte. Und für die Abteilung Astronomie wollte die Museumsleitung eben gerne ein sehr anschauliches Objekt haben, das erklären kann, wie die Perspektive, die wir auf der Erde in München auf den Sternenhimmel haben, zustande kommt und wie dies zusammenhängt mit dieser Draufsicht aufs Planetarium, also mit quasi diesem elliptischen Kreissystem, das wir kennen. Und es wurde tatsächlich fürs Deutsche Museum nicht ein, sondern 2 Planetarien geplant und erfunden. Das eine ist eben das Projektionsplanetarium, das andere ist so eine Art galaktisches Karussell, wo man sich in so einen Wagen setzen konnte und quasi mit der Erde um die Sonne kreisen und so irgendwie, man sollte dann quasi zuerst in den einen Raum und dann in den anderen und durch diese didaktischen Ablauf verstehen, warum Planeten Schleifenbewegungen am Himmel machen. Die Maschine wurde also in Auftrag gegeben, schon 1912 annoncierte das Deutsche Museum in der Uhrmacherzeitung. Es war anscheinend eine sehr schwierige Aufgabe und es hat sich auch niemand gemeldet, der das irgendwie so gut hinkonnte. Dann haben sie selber sich an die Firma Zeiss in Jena gewandt, die dann wiederum schon vor dem Ersten Weltkrieg angefangen haben zu überlegen, wie man das machen könnte. Man war zuerst bei so Hohlkugeln, also quasi eine Art großer Ballon mit Löchern, die Sterne simulieren, aber da ist dann die Frage, wie kriegt man da die Planetenbewegungen rein? Ist ja gar nicht so ohne. Der Erste Weltkrieg hat die Arbeiten daran auch zum Verzögern gebracht, aber relativ bald nach dem Krieg, 1919, ging es dann wieder gezielt weiter. Auch während des Krieges wurde weiter daran gearbeitet, da habe ich auch Dokumente zugefunden. Und 1921 gab es dann die entscheidende Idee, das eben nicht mechanisch zu lösen, sondern optisch. Also mit einem Projektor, der diese Sterne projiziert und nicht mit irgendeiner Fläche, in der irgendwas, ein Mechanismus drin ist. Das hat dann auch noch eine Weile gedauert, bis sie das rausgefunden hatten. Und im Frühjahr 1923 haben sie dann das erste Segment des Sternenhimmels projizieren können. Im Herbst war es soweit. Tatsächlich, ja, im September gelang die erste Projektion im Oktober. Das ist jetzt auch das Datum irgendwie, das da gerade im Raum steht, ich glaube der 21. Oktober ist es, wurde das dem Museumskomitee vorgeführt. Und die waren hin und weg und dann geht quasi die Erfolgsgeschichte los.
Dann sind wir jetzt ja fast aus Versehen sozusagen zum Geburtstag hier im Thomasius-Club. Das klang jetzt ja gerade schon so ein bisschen an in deiner Erzählung, dass es sozusagen auch so ein, vor allem was war, wo Leute dann hingehen konnten und was erleben konnten. Und sozusagen neben jetzt dieser Maschine ist ja vielleicht so das zweite große Thema in dem Buch, die Planetariums-Euphorie, die dann ausgebrochen ist bei den Leuten. Könntest du uns dazu erzählen, was verstehst du darunter? Wie ist das, wie ging das los? Warum ist das sozusagen so was, oder warum faszinieren uns Planetarien und Sterne gucken so arg?
Ja, also dieser Himmel, der da projiziert wurde, der muss eine unfassbare visuelle Überwältigungskraft gehabt haben. Und das hat die Leute von Anfang an in Bann geschlagen. Man muss jetzt eine kleine Quellenkritik anbringen. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele Zeitungsartikel gelesen, hunderte von Zeitungsartikeln aus der Zeit. Und die sind alle in einem pathetischen, euphorischen Tonfall geschrieben. Das liegt natürlich auch daran, dass Menschen gerne pathetische, euphorische Zeitungsartikel lesen wollen. Aber auch wenn man das rausnimmt und auch in Anbetracht vieler anderer Quellen, die ich gelesen habe, glaube ich, dass es auf jeden Fall fair ist zu sagen, dass zumindest die ersten Wochen dieser Planetariumsvorführungen, wo immer sie stattfanden, von einer krassen Euphorie begleitet waren. Dafür gibt es meines Erachtens mehrere Ursachen. Genau, vielleicht noch ganz kurz zurück zur Geschichte. Das sollte eigentlich eine Einzelanfertigung sein für das Deutsche Museum in München. Die Euphorie oder diese visuelle Überwältigung, das, was das mit den Menschen gemacht hat, war dann aber so groß, dass Zeiss darin Potenzial erkannt hat und es eben verkaufen wollte, die Maschine. Also Zeiss hatte das quasi ans Museum geschenkt, wurde nicht dafür entlohnt und ging dann damit in Serie, hat es auch weiterentwickelt, den Projektor. Genau, also die Euphorie, woher kommt sie? Ich glaube, zum einen, man muss sich vorstellen, es war eine krisengeschüttelte Zeit in der Weimarer Republik und ich glaube, es war einfach ein bisschen eskapistisch vielleicht auch, sich mit dem Sternenhimmel auseinanderzusetzen. Es war die Zeit des Stummfilms und des Kinos. Das war allein schon überwältigend, aber dann muss man sich vorstellen, man hat so eine sehr, sehr brillante, von der Art und Weise der Projektion auch nicht so gut vergleichbare mit einem Kino. Das kannten die Menschen einfach noch nicht. Also ich glaube, es hat einfach so eine krasse Überwältigungskraft gehabt. Und es ist auch eine Zeit, in der ein neues Verständnis von Nationalität sich herausbilden musste. Und ich glaube, dass eben dieser Held-Ingenieur, der so ein technisches Objekt schafft, das quasi das nicht die Welt, nein, den Weltraum beinhaltet, eben auch dazu beigetragen hat, so eine Euphorie zu schüren.
Vielleicht noch, kann ich noch nachhaken zur Geschichte kurz, um das vielleicht fürs Publikum zu verdeutlichen. Wie viele Planetarien gab es denn in Deutschland? Weißt du das ungefähr? Gab es das in jeder Großstadt oder?
Also es ging recht zögerlich los, aber bis 1930 gab es 20 Planetarien in Deutschland und Österreich und dann auch weltweit. Die ersten haben um 1930 dann auch außerhalb von Europa eröffnet, in Japan und USA.
Dein Buch trägt den Titel Wunder der Technik, Technik des Wunderns. Und auf diesen Affekt, diese Emotion, die mit der Euphorie verbunden ist, auf die kannst du vielleicht jetzt eingehen und vielleicht erläutern, was ist unter diesem Titel zu verstehen? Was sind die Techniken des Wunderns?
Genau, also Wunder der Technik habe ich es mir einfach gemacht. Das ist einfach eine Formel oder ein Topos, der in den Quellen sehr oft vorkommt. Ist auch ein klassischer Topos, der in der auch zum Beispiel für die Titanic verwendet wurde, aber eigentlich für alle großen oder auch kleineren technischen, architektonischen oder auch Naturbewältigungs Erfindungen, Objekte, die in dem Zeitraum in die Welt kamen. Und ich glaube, dass das eine Erzählformel ist, die den Leuten geholfen hat, dabei zu verstehen, was sie jetzt hier zu sehen bekommen und wie sie es wahrnehmen sollen. Und dass diese Erzählformel eben auch eine Ursache für dieses Wundern war. Weil wenn man diese ganzen euphorischen Zeitungsartikel liest, so wie ich, und dann ins Planetarium geht, dann hat man vielleicht auch so eine Erwartung, dass jetzt was kommt, was einem wundern lässt. Und das macht vielleicht auch schon so ein bisschen Wundern. Ja. Und die Techniken des Wunderns, da habe ich mich eben an dem Körpertechnikbegriff von Marcel Mauss bedient. Und mich interessiert eben sehr die Verkörperung von Gefühlen, also was passiert mit dem fühlenden, sich wundernden Körper. Und ich glaube, dass man da eben auch historisch, wenn man die Quellen so ein bisschen gegen den Strich liest und genau hinguckt und sich Baupläne anguckt und Objekte anguckt, ganz schön viel darüber rauskriegt, was eigentlich die Körper gemacht haben, der Planetariumsgäste, wenn die sich gewundert haben.
Da wollte ich jetzt auch nochmal nachfragen, weil du hattest jetzt ja schon darüber gesprochen, okay, dich interessiert die Gefühle von den Leuten, was das für eine Körpererfahrung war, ins Planetarium zu gehen. Und ich habe mich da gefragt, die sind jetzt ja aber alle größtenteils schon echt viele Jahrzehnte tot. Also diese Leute, die diese Erfahrungen da machen und diese Gefühle leben. Wie kommt man daran als Historikerin? Also wie Wie kann man sich das vorstellen? Es klang ja schon an, du bist ins Archiv gegangen, aber das sind jetzt erstmal nur Dokumente. Also wie geht man damit um, zu Gefühlen von toten Menschen zu
Oder
forschen?
Anders gefragt, wie arbeitet eine empirisch forschende Kulturwissenschaftlerin?
Okay, ja, gute Frage. Die Knackpunktfrage. Genau, also ich verstehe eben Texte. Eine Kollegin von mir, Gesa Engendahl, hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, in einem Text zur historischen Ethnographie. Das ist das meine Methode als kondensierte Praxis. Also Texte beinhalten Spuren von Praxis. Nicht nur von der Praxis des Aufschreibens, das ist vielleicht irgendwie einleuchtender, dass man irgendwie sieht, wo jemand handschriftlich gezittert hat oder so. Das ist aber bei mir, weil ich meistens Druckquellen habe, gar nicht der Fall, sondern eben auch der Praxis, die sie beschreiben. Ich bediene mich also der Praxistheorie und probiere eben in dem Geschriebenen zu erkennen, was haben die Leute eigentlich gemacht, was haben deren Körper gemacht, was steht da drin. Das erfordert natürlich A, eine sehr gute Quellenkritik, vor allem wenn man nicht so viele Ego-Dokumente zur Verfügung hat, obwohl die eigentlich auch kritischer oder kritisch bedacht werden müssen, aber denen traut man irgendwie oft mehr Authentizität zu. Bei Zeitungsartikeln ist irgendwie schon klar, dass man da ein bisschen Misstrauen walten lassen sollte. Aber ich habe das Ganze eben auch ergänzt. Ich habe Bildquellen dazu gezogen, in denen man eben sieht, wie Menschen sich zum Beispiel verhalten haben und welche Haltungen sie eingenommen haben. Ich habe mir Baupläne angeschaut und habe mir angeschaut, wie da quasi dieser Raum inszeniert wurde. Ich habe mir Briefwechsel mit Stuhlfirmen angeschaut, wo es darum ging, welcher Stuhl ist denn jetzt der richtige Planetariumstuhl, wie soll man da drauf sitzen. Ich habe mir Literatur und Gedichte angeschaut und ich glaube, aus diesem Zusammenschau kann man sich annähern daran, wie die Gefühle waren. Ich glaube, man kann nie, aber das gilt auch für gegenwärtige Forschung, auch wenn ich Interviews führe, ist es immer eine vermittelte Erfahrung. Aber ich glaube, es ist nah genug daran angenähert, dass ich mich getraut habe, das so aufzuschreiben. Und genau, das nächste ist, was ich auch auf jeden Fall wichtig finde, dass Quellen, dass Sprache eben auch mit Realität erzeugt. Und dass, wenn ich eben total viel lese, die Leute, die ins Planetarium kommen, die setzen sich hin und dann, sobald diese Maschine angeht, durchfährt sie ein Schauern und alle machen, ah, und wenn ich das oft genug lese, dann spüre ich das vielleicht auch. Also auch diese Diskurse sind eben total wirkmächtig und schaffen Praxis. Und genau aus dieser Kombination, glaube ich, kann man das ganz gut machen. Die Diskurse schaffen Praxis und die Diskurse bilden Praxis ab.
Vielleicht können wir da noch mal tiefer einsteigen, weil in deinem Buch machst du sozusagen vier Felder, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, vier Felder von Erfahrung, vier Arten der Erfahrung, die man im Planetarium so gemacht hat vielleicht oder auch immer noch macht, ab. Und das erste davon ist die Technikerfahrung. Und das hat mich, glaube ich, mit am meisten verwundert, weil ich, als ich so drüber nachgedacht habe, okay, Planetarium, da erlebe ich den Weltraum. Und okay, vielleicht mache ich noch so eine Transzendenzerfahrung. Das ist ja auch noch ein Teil dieser Erfahrung, über den vielleicht nochmal gleich sprechen können. Aber was hat das mit der Technikerfahrung auf sich? Wie macht man da eine Technikerfahrung?
Genau, also das ist vielleicht auch noch ein gutes Beispiel für die Arbeitsweise einer empirischen Kulturwissenschaftlerin. Kurzer Exkurs in der Fachgeschichte. Mein Fach hieß früher Volkskunde, hat sich dann umbenannt zu Kulturanthropologie, europäische Ethnologie oder eben empirische Kulturwissenschaft. Ich komme aus Tübingen, wir sind sehr stolz darauf, dass es bei uns empirische Kulturwissenschaft heißt. Und empirische Kulturwissenschaft ist bei uns mit dem Credo verbunden, dass wir probieren, die Erfahrungen der Menschen, der AkteurInnen total ernst zu nehmen und das passiert eben in der Gegenwart mithilfe von klassischen ethnografischen Methoden, aber eben auch historisch. Und das bedeutet, dass wir probieren, relativ offen in Felder reinzugehen, auch in historische Felder, und einfach mal zu gucken, was finden wir eigentlich. Und da habe ich mich selber auch überraschen lassen. Denn in diesen Quellen war dieser Projektor als Akteur, als Tier, als Fabelwesen so präsent, dass es einfach nicht zu übersehen war, dass es tatsächlich eine Technikerfahrung war, die Menschen da gemacht haben oder dass sie sich mit Technik in Bezug gesetzt haben. Prominentes Beispiel, Walter Benjamin hat in seinem Essayband Einbahnstraße auch ein Essay geschrieben zum Planetarium. Und da beschreibt er eben das Planetarium sinnbildlich als neue Bezugssetzung von Mensch und Kosmos qua Technik. Und das ist eigentlich, genau, also das Planetarium war ein Ort, das ist meine These, und ich glaube, das kann man auch sehr schön zeigen mit den Quellen, wo sich Menschen zu Technik in Bezug gesetzt haben und überlegt haben, wer hat die Macht, was macht technisch, wie kann ich mit Technik mir eine Welt erschließen? Und das vor dem Hintergrund vor dem Ersten Weltkrieg, der ja irgendwie auch eine katastrophale Technikerfahrung bereitgehalten hat, krasse Tötungstechnologien, hat einfach einen krassen Verhandlungsraum geöffnet. Und eigentlich ist es auch ganz logisch, wenn man sich überlegt, wenn man in so einen Planetariumsraum reingeht, steht ja in der Mitte so ein riesiges Objekt, das wir alle lesen können, weil wir schon mal so eine grobe Idee haben, was ein Planetariumsprojektor war. Aber die Menschen damals haben das noch nie gesehen gehabt. Und das war einfach unfassbar rätselhaft und sehr prominent. Wie in so einem Zirkus rund in der Mitte stand dieses Ding, das irgendwie geglitzert hat. Und die Planetariumsvorträge selber haben das auch inszeniert und haben immer auch die Konstruktionsgeschichte miterzählt, weil das eben auch eine Geschichte war, die irgendwie als Erzählenswelt galt.
Wer hat denn diese Vorträge gehalten? Waren das Wissenschaftler oder zum Randbereich der Wissenschaft?
Also es waren auf jeden Fall Wissenschaftspopularisierer. Ich habe in der Zeit, die ich mir angeguckt habe, tatsächlich auch vornehmlich Männer gefunden, die diese Vorträge gehalten haben. Viele mit Doktortitel, viele waren auch Lehrer. Es war auch irgendwie, zum Beispiel in Hamburg war das Planetarium an die Oberschulbehörde angebunden. Da gab es einen Lehrer, der wurde freigestellt und hat dann das Planetarium geleitet dafür. Genau, also so klassische Volksbildner, würde ich sagen.
Das heißt, du bindest ja in dem Buch, also thesenhaft, Wissenschaftskommunikation sehr stark an Gefühl. Also dass das durch Gefühl praktiziert wird. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, wie das zu verstehen ist?
Genau, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, nicht nur Wissenschaftskommunikation, sondern Wissenschaft selbst ist ein sehr emotionales Unterfangen. Und dafür muss man erstmal aufhören, Emotionalität und Rationalität entgegenzusetzen, wie wir das eben durch die Moderne gelernt haben. Also entweder man ist emotional oder man ist rational. Ich würde das eher mit Lorraine Destin halten, dass Rationalität eben auch eine spezifische Form der Emotionalität ist. Und dass es dann eben verschiedene Modi des Wissens und der Wissenschaftskommunikation gibt, die eben auch emotionale Modi sind. Und das Wundern an sich ist eine klassische Emotion für Wissensvermittlung. Ich würde auch sagen, eine epistemische Emotion, weil sie Wissen schafft. Warum ist das so? Weil Wundern, es gibt ja sehr viele philosophische Abhandlungen über das Wundern, und da sind sich die allermeisten einig, dass Wundern eben eine Schwellenemotion ist, eine Emotion, die auf das noch nicht Verstandene, nicht Sichtbare, nicht Greifbare, nicht Nachvollziehbare auch verweist. Und wenn man was lernen soll, soll man ja was man noch nicht kennt, kennenlernen. Und dafür ist natürlich Wundern total optimal gemacht.
Du erwähnst ja auch in dem Buch, dass es neben dem Planetarium zu derselben Zeit auch noch so ganz andere Institutionen gibt, die eigentlich auch alle so ein bisschen in Anführungsstrichen Wissenschaftskommunikation machen. Also den Zoo, aber auch so generell, ich glaube, das Kino kommt dann irgendwann auch nochmal vor, mit denen du das so ein bisschen in Bezug setzt. Und da wollte ich auch noch nachhaken, wie grenzt sich das Planetarium da einerseits davon ab? Also was macht sozusagen das Planetarium nochmal zu einem vielleicht auch interessanteren Forschungsgegenstand als jetzt den Zoo, das Diorama oder die da sonst noch vorkommen? Und vielleicht daran anschließen, warum gibt es da diese Explosion plötzlich von diesen Formen? Oder so kam es mir zumindest bei der Lektüre vor, dass plötzlich so überall diese Orte entstehen. Wieso?
Also ich glaube, diese Orte gab es eigentlich, diese Explosion, die könnte man eigentlich eher in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts datieren, wo eben Volksbildung, Wissenschaftspopularisierung auch irgendwie zur bürgerlichen Pflicht wurde, aber auch zur Pflicht von ArbeiterInnen, die sich da erholen sollten. Also es gab die Idee, dass quasi das auch Erholung ist, sich zu bilden und Wissen zu erlangen. Ich finde auch, dass sowohl Zoos als auch Aquarien, als auch Stadtparks und Kinos hervorragende Forschungsgegenstände sind, die vielleicht nicht weniger interessant sind als das Planetarium. Aber ich glaube, was das Planetarium abhebt, ist die Zentralität von Technik. Also wo im Zoo die Tiere und vielleicht auch eine Idee von Umwelt und Natur, die es aber im Planetarium auch zu finden gibt, zentral sind. Und im Kino die Technik ja oft eigentlich verschwindet und versteckt ist, ist die eben im Planetarium super präsent und sehr zentral. Und natürlich die Sterne, der Weltraum als Gegenstand der Wissensvermittlung ist eh schon immer ein beliebtes Thema gewesen für Wissensvermittlung, Astronomie. Es gab ja die Volkssternwarten, die damit angefangen haben. Die gibt es schon länger als die Planetarien. Der Hellische Komet ist auch vorbeigezogen, ungefähr 15 Jahre bevor das Planetarium eröffnet hat. Das hat auch so eine kleine Euphorie gegeben. Und überhaupt Astronomie war in den 1920er Jahren, da ging was wissenschaftlich gesehen. Es gab viel Fiktion auch darüber. Fritz Lang, Die Frau im Mond zum Beispiel, ein Film, der Ende der 1920er Jahre erschien. Und es gab einfach auch spannende Überlegungen und Geschichten. Zum ersten Mal war so eine Reise zum Mond nicht mehr ganz undenkbar. Mit so Raketentechnologie konnte man sich das schon vorstellen. Man hat die Marskanäle gut beobachten und sehen können, hat sich da überlegt, woher die kommen könnte, was das sein könnte. Genau, und ich glaube, da kommt auch wieder so ein bisschen diese... Eskapismus finde ich zu stark, aber so das Interesse für was die Weltlichkeit auch übersteigert, was vielleicht auch eben mit der Krisenerfahrung zusammenhängt.
Ja, genau. Also das ist auch etwas, was mich sehr an dem Buch interessiert, sind so diese umlaufenden Diskurse, die da so reinspielen. Und ich glaube, ein Diskurs, den man vielleicht nicht verschweigen darf, ist das natürlich ein Text, der eine Praktik aus der Weimarer Republik ist. Und die ist natürlich gerahmt von deutschem Nationalismus. Kannst du vielleicht darauf eingehen, das würde mich wirklich interessieren, welche Rolle die politische Symbolik des Planetariums da gespielt hat?
Also genau, das Planetarium war ein sehr starkes politisches Symbol, das aber sehr bedeutungsoffen für verschiedene Richtungen waren. Also wenn man sich zum Beispiel den Videodiskurs darüber anschaut, die Österreichische Nationalbibliothek hat ja ein super digitalisiertes, sehr umfassendes Zeitungsarchiv, dann fällt auf, dass es vor allem das rote Wien ist, dass das Planetarium sich aneignet. Also eben die ArbeiterInnen-Bewegung, Bildung, die Sozialdemokratie ist in Hamburg auch so, in Jena auch so, würde ich sagen, dass es zum Symbol wird für Aufklärung, für Bildung, für Erholung. Also das hat einmal diesen starken symbolischen Charakter, wird dann auch teilweise von rechten Satirenblätter, das Planetarium in Wien hat wie viele Planetarien nach wenigen Monaten starke, also Interessensverluste verzeichnet. Diese Euphorie war eine kurz anhaltende und wird dann auch als Symbol quasi der verglimmende rote Stern im Planetarium. Also diese symbolische Besetzung gibt es. Aber es gibt eben auch dieses Narrativ, das im Deutschen Museum stark gemacht wird von der deutschen Geisteskraft, Ingenieurskraft, die quasi jetzt die bessere Dichtung ist des 20. Jahrhunderts, wo so Nationalstolz sich drauf projizieren konnte. Und das wurde genauso weitergetragen. Aber dann gab es auch Mussolini, der sich auch ein Planetarium gebaut hat und da sich ein Horoskop hat lesen lassen und seine glorreiche Zukunft lag nicht so richtig. Aber das war auf jeden Fall, oder in Moskau wurde auch ein Planetarium eröffnet, wo das quasi zur Atheisierung genutzt wurde. Also es war ein sehr flexibles, politisch sehr flexibles Symbol, würde ich denken, das Planetarium. Wurde aber, weil es eben, glaube ich, so starke Gefühle erzeugt hat und die Menschen so ansprach, schon in Dienst genommen von vielen Seiten.
Gab es dann auch im Nationalsozialismus eine Vereinnahmung? Das ist nicht Thema deines Buchs, aber...
Genau, es ist nicht Thema meines Buchs. Ich habe auch nur so ein bisschen da reingespickelt. Also ich weiß, dass es tatsächlich Planetarium-Shows gab, die eben diese griechische Mythologie, die am Himmel zu sehen ist, mit einer germanischen Mythologie ersetzt haben. Ich weiß, dass es im Nürnberger Planetarium auch so widerständische Momente gab, wo irgendwelche Eklats, aber tiefer bin ich tatsächlich nicht eingestiegen. Wäre aber sehr interessant und ist, also meinte ich ja, man kann noch viel weiter darüber arbeiten.
Ja, mal zum Buch zurück. Also allgemein bindest du diese Planetariumserfahrung an eine moderne Erfahrung. Ja. Und das finde ich sehr spannend, weil man ja das Wundern oder das Staunen irgendwie auch als vormodernes Gefühl, als mittelalterliches Gefühl deuten kann. Also was hat das mit Moderne zu tun?
Genau, also ich habe ja so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu der Deutungsfolie Moderne. Ich würde ja sagen, also ich bin da irgendwie bei diesen Latour und bei so klassischen PoststrukturalistInnen, die irgendwie sagen, die Moderne als feste Entität zu verstehen, das macht irgendwie nicht so Sinn. Moderne ist mehr eine menschliche Praxis, Dinge zu trennen und künstlich auseinanderzuhalten. Aber Moderne ist eine super wirkmächtige Erzählung über einen selber. Also die Menschen wollten modern sein und haben sich modern gefühlt. Also Moderne oder modern sein ist ein Gefühl, ist quasi meine These. Und dieses Gefühl kann sich aber auch wie so eine rationalisierte Art des Wunderns anfühlen. Also es ist eben auch verzaubert werden von Technik. Ist auch ganz interessant. Weber hat eine Definition von Wundern, die er dem Zauber entgegensetzt, wo Wunder quasi die rationale Emotion im Gegensatz zum Zauber ist, weil selbst wenn Wunder göttlich sind, haben sie eine Erklärung, nämlich Gott, wohingegen Zauber irgendwie ganz vage ist und unerklärt. Also es ist eine starke Komplexität, die mich auch daran reizt und die ich spannend finde, genau.
Vielleicht da auch gleich nochmal als Nachfrage. In dem Buch hast du irgendwann mal die Formulierung, die ich total schön fand, dass es ein Ort des Einübens und Erlernen des Modernseins ist, das Planetarium. Und ich hatte mich gefragt, klar, die Leute wollen sich vielleicht modern fühlen, aber warum wird das in Auftrag gegeben? Warum soll man einüben, modern zu sein? Weil das ist ja sozusagen jetzt nicht so eine Grassroots-Movement gewesen, was da diese Planetarium aufgebaut hat, sondern das wurde ja, wie du gesagt hast, in Auftrag gegeben. Also warum soll man das einüben, wäre vielleicht meine erste Frage. Und dann hatte ich mich so ein bisschen gefragt, lässt sich daraus auch eine Politik von diesem Einüben des Modernseins ablesen? Und ich kann gern sonst auch noch mal weiter ausholen, aber vielleicht das erstmal so.
Ich fange mal mit dem ersten Teil der Frage an und dann frage ich noch mal zurück. Genau, also ich glaube, der Wille, sich modern zu fühlen, der war durchaus zu der Zeit schon so breit gesät, dass es nicht irgendwie oktroyiert werden musste. Also ich glaube, die Menschen haben sich einfach modern gefühlt und das war ein Ort, wo sie das auf den Punkt bringen konnten. Und was beinhaltet das? Das beinhaltet eben einen Weltbezug durch Technik herstellen, das beinhaltet sich für Wissenschaft interessieren, das beinhaltet städtische Vergnügen, das Planetarium war auch ein städtisches Vergnügen, daran teilzuhaben. Genau, also das war irgendwie, warum man das einüben muss, weil ich ja als gute Sozialkonstruktivistin schon glaube, dass man Dinge und Gefühle und Haltungen zur Welt eben einüben muss. Und das Planetarium war ein Ort von vielen, die es gab. Und ich würde auch sagen, dass der Zoo zum Beispiel auch eine moderne Annäherung an Tiere und Natur erlaubt hat, wie das Museum eine moderne Annäherung an was immer im Museum ausgestellt wird, das Deutsche Museum als Annäherung, als modern, als Lernen von einem modernen Blick auf Technik, auf Industrie, auf Arbeit auch. Genau. Jetzt die Politikfrage möchte ich nochmal, kannst du noch mal ein bisschen, bitte?
Gerne. Und zwar kam das bei mir, glaube ich, bei der Lektüre so zustande, weil du fängst ja dieses Buch mit einem Zitat von Walter Benjamin an. Und ich hatte dann immer so im Hinterkopf beim Lesen Walter Benjamin über das Kino. Und wo Benjamin ja auch die These vertritt, dass eben das Kino ein Ort des Einübens von einer bestimmten Form, auch von Modernsein ist. Und in seinem Fall hat er ja so ein bisschen die These, dass das auch was Emanzipatorisches haben kann, dass man sozusagen im Gegensatz zu vielen anderen marxistischen Denkern in der Zeit das Kino und die Technikerfahrung im Kino uns aber auch erlaubt, anders mit unserer Erfahrung der Moderne umzugehen und so weiter und so fort. Und da vielleicht, wenn man da jetzt irgendwie vielleicht so einen Kontrast aufmachen wollen würde, dachte ich dann noch irgendwie so an, wie Foucault über Technik schreibt, wo das sozusagen eigentlich im Endeffekt ein Machtmittel ist, um sozusagen Leute in eine bestimmte Form von Moderne zu, ja, sich reinzupressen. Das ist jetzt ein bisschen sehr hässlich formuliert, aber dass das sozusagen irgendwie jetzt zwei unterschiedliche Vorstellungen von, wie Technik auf uns und unser Verhältnis zur Welt einwirkt. Und da hatte ich mich so ein bisschen gefragt, kann man das Planetarium auf so einer Skala einordnen oder geht das vielleicht gar nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Und da muss ich schon allein aus Fachtradition mich eher auf Walter Benjamins Seite schlagen. Und das ist auch das, was mich interessiert. Die Widerspenstigkeit und die Aneignung, was machen Menschen eigentlich? Und da gibt es zum Beispiel ein wunderschönes, also auch wieder ein Zeitungsartikel, der eben schreibt, wie toll das ist und so, und das, er fühlt sich, als würde er haschen und fangen spielen mit den Sternen und der Lehrvertrag stört nicht ihn nicht mal dabei. Also irgendwie, das war, glaube ich, nicht die Intention der Menschen, dass der Lehrvertrag als, ja, angenehm, man kann ihn gut ignorieren, wahrgenommen wird. Und das zeigt für mich so dieses, okay, was, das eine ist vielleicht, was Oberschulrat Körner dachte, was die Leute im Planetarium mitnehmen sollen, und das andere ist das, was sie gemacht haben. Also noch ein schönes Beispiel damit ist, Es gibt so einen Zeitungsartikel, der funktioniert eigentlich als Anleitung dazu, wie man sich einen guten Schwindel erzeugt im Planetarium. Also wo muss man hingucken, dass man total reingezogen wird von der Projektion und einen angenehmen Schwindel, wie nach Bockbierfeste, Zitat, erlangt. Also diese Technik wurde eben genutzt, wie es den Menschen auch gepasst hat und getaugt hat. Und klar, für manche war es einfach ein Bildungsinstrument, aber für manche war es mehr ein kosmisches Karussell dann doch oder genau eine Möglichkeit, sich ein bisschen berauschen zu lassen oder mit den Sternen fangen zu spielen. Und von dem her glaube ich, dass es vielleicht eine Intention gibt. Und natürlich ist es auch ein krass mächtiges Instrument, dieses Planetarium. Also in absoluter Dunkelheit werden Blicke von den Menschen, das gab mein Lieblingsinstrument, so eine Art Taschenlampe, ein starker Lichtpfeil, mit dem projiziert wurde auf einzelne Stellen. Und das ist natürlich ein krasses Lenkungsmittel für Blicke. Und aber ob die Leute dann hinterher gucken oder ob sie dann auch da gucken oder so auf so eine Art gucken, wie man sich das wünscht, steht dann, es eben bleibt den Menschen überlassen. Und von dem her ist es auf jeden Fall also mehr, und das würde ich auch sagen, ist das Politische des Planetariums, dass es Menschen eben Freiraum gab, sich zu überlegen, wie wollen sie sich mit dieser technisch verhalten und was wollen sie davon mitnehmen in ihren Alltag, welche Idee von, wie kann ich mit Technik zusammen Zukunft gestalten. Und das wird auch sehr deutlich, wenn man sich die Texte anguckt, dass das Planetarium total viel Ideen gegeben hat dafür oder Anlass dafür gegeben hat, zu spinnen, wie Zukunft aussehen könnte. Also fliegen wir irgendwann alle in der Luft rum und es gibt einen Luftpolizisten, der sagt hier, da und so. Das gibt tatsächlich einfach einige solche spielerische, poetische Texte, die also markiert sind als, diese Idee kam mir im Planetarium.
Vielleicht, ich wollte gerade nochmal zurückfragen, weil bei deiner Antwort gerade du ja schon erwähnt hast irgendwie, dass es irgendwie dann auch teilweise diese Arten von Erfahrungen gibt, dass die Leute sich im Endeffekt so ein bisschen am Universum betrinken und irgendwie man ist auch in dieser Dunkelheit und du hast ja auch diesen wunderbaren kompletten Abschnitt über halt diese Polsterstühle und wie man sozusagen sich besonders irgendwie da zurücklehnen kann im Planetarium. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, müsste man dann aber nicht eigentlich eher sagen, weil du ja sagst, es ist eine Körpererfahrung auch. Und ist es dann nicht eigentlich auch vielleicht eher eine Erfahrung der Auflösung des Körpers? Also, dass man eigentlich wegkommt vom Körper?
Genau, also wenn man in die Körpererfahrung reingeht, ist es auf jeden Fall eine krasse Immersionserfahrung, die, glaube ich, aus dieser Doppelläufigkeit oder sich auf diese Doppelläufigkeit von total mit sich und in sich alleine sein und sich gleichzeitig auflösen irgendwie bezieht. Die Stühle sind ein gutes Beispiel dafür, auch die Art von Dunkelheit, in der man ja sehr isoliert ist und irgendwie auch seinen eigenen Körper gar nicht sieht so richtig, aber trotzdem weiß, der ist da, man spürt den. Und, das hatte ich ja auch geschrieben bei den Stühlen, und da gibt es einfach in den Kommunikationen auch der Planetarien untereinander total viel, sieht man, dass da sehr viele Gedanken reingesteckt wurden, den Körper sich so fühlen zu lassen, dass man ihn vergessen kann. Also es sollte nicht zu kalt, es sollte nicht zu warm sein, die Stühle sollten angenehm sein, man sollte sich gut umschauen können, man sollte keine Nackenschmerzen kriegen. Also die Intention war schon, dass man sich in seinem Körper, beziehungsweise ich würde sagen in seinen Sinneswahrnehmungen verlieren kann und mit den Gedanken und mit den Sinnen eben in dieser Weltraumprojektion aufgehen kann und nicht sich damit beschäftigen sollen muss, dass jetzt der Nacken wehtut oder dass die Lehne kneift oder dass es nicht friert.
Gab es darauf eigentlich, ich glaube, du hast das kurz schon angesprochen, gab es darauf dann auch kritische Reaktionen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auf Widerstand gestoßen hat, vielleicht außerhalb dieses populärwissenschaftlichen.
Ja, also es gab tatsächlich kritische Reaktionen. Allerdings, ich hatte mit so einer Art Schundkampf gerechnet, das zu finden, so bürgerliche Bedenken, dass es zu spaßig sei, und das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Mhm. Also es war irgendwie, dass die Vergnügungskomponente und die moralische Bildungskomponente sind erstaunlicherweise beim Planetarium total im Einklang, und da gibt es eigentlich kaum zumindest habe ich es nicht gefunden. Was ich gefunden habe, sind so ein paar kritische Stimmen. Es gab diesen Professor Eichenholt, in Berlin gibt es auch die Eichenholt-Sternwarte, das war ein Astronomieprofessor, der mochte das Planetarium überhaupt gar nicht und hat dann auch immer so ein bisschen Gerüchte verbreitet oder hat einfach nicht so gut über das Planetarium gesprochen. Dann gab es Franz Fieseler, der war Handlungsreisender im Auftrag der Firma Zeiss, hat das Planetarium vertrieben, ist auch von Planetarium zu Planetarium getingelt, hat immer Berichte geschrieben an Zeiss, was er jetzt findet, was gut lief und auch was schlecht lief. Und er schreibt immer von Herr A. Punkt, Eichenhold, der eben erzählt, dass seiner Frau schlecht wurde, dass sie das Planetarium verlassen musste. Also da gab es eben diese Schwindelerfahrung, wurde dann eben auch dem Planetarium zum Verhängnis ausgelegt, obwohl ich glaube, dass das wirklich nur ein Bruchteil war. Die Stimmen, die dann eher laut waren, ist, dass es ein Zuschussunternehmen war, also es hat sich nicht selber getragen, es war relativ teuer in der Anschaffung, es war dann auch teuer, zum Beispiel diese Räume zu heizen in der Wartung, und da wurde dann zum Ausgang der 1920er Jahre, Beginn der 1930er Jahre, auch mit der wirtschaftlichen Krise, wurden Stimmen laut, die halt gefragt haben, ist es dieses müde Lehrtheater tatsächlich wert, dass wir da so viel Geld reinstecken? Das war dann auch, nachdem der Tonfilm schon breiter, ich glaube, da war es einfach auch visuell nicht mehr oder medial nicht mehr ganz so spannend, wie es mal Mitte der 20er Jahre war.
Und wie war das von Seiten der, nennen wir sie jetzt mal, organisierten Religion? Weil du sagst ja auch, dass es für viele Menschen, also vor allem Städter, ich glaube, das haben wir vielleicht auch noch nicht so angesprochen, weil vielleicht ist das irgendwie auch klar, aber ich dachte, vielleicht kann man es auch mal explizit machen. Das ist ja vor allem auch eine urbane Erfahrung, das Planetarium. Die anderen können ja die echten Sterne sozusagen sehen. Und du meintest ja, für die war das eben neben dieser Naturerfahrung auch eine Transzendenzerfahrung. Und du hattest auch vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass es so ein bisschen auch so als Mittel der Atheisierung ist. Gab es da Kritik oder haben die das eher so gesehen als, solange die Leute wieder Staunen über das Universum haben, kriegen wir sie vielleicht doch wieder an Kittel oder so?
Also tatsächlich eher Zweiteres. Auch das hat mich überrascht, dass es relativ, also genau, ich glaube, es war eine Zeit, wo diese Weltanschauungskämpfe einfach schon verhallt waren und es irgendwie auch klar war, dass eine wissenschaftliche Weltanschauung mit einer christlich-religiösen Weltanschauung schon auch zu vereinbaren ist oder zumindest, dass es nicht entweder oder. Das war, glaube ich, in Mitte des 19. Jahrhunderts eher problematisch. Wenn es dann wiederum die anderen machen, also in dem Fall Sowjetrussland, dann wurde sich darüber empört. Passend zur Weihnachtszeit erschien dieser empörungsreiche Artikel in der Katholischen Reichspost, eine österreichische Tageszeitung, die eben sich sehr ausführlich über die blasphemische Sprache, in der auch die Planetariumseröffnung in der Izvestia, in der russischen moskauischen Tageszeitung veröffentlicht wurde, darüber mokiert und sich empört aufs Höchste, wie man dieses hehre, moralisch einwandfreie Instrument derart missbrauchen könne. Was ja wiederum darauf schließen lässt, dass das Planetarium an sich nicht als Institution, die der Kirche oder der christlichen Religiosität gefährlich werden könnte, wahrgenommen wurde. Und ich glaube, auch das ist was man am Planetarium total zeigen kann, was auch so, würde ich sagen, State-of-the-Art-Säkularisierungsforschung ist, dass das überhaupt gar nicht unbedingt sich widerspricht mit einer religiösen oder christlichen Welterfahrung unbedingt, dass es zwar manchmal kontrastiert wird, aber dass es durchaus auch nebeneinander und vor allem ineinander besteht. Also dass auch zum Beispiel Menschen, die Säkularität im Planetarium erfahren haben, das auf eine Art und Weise erfahren haben, die von Religionserfahrungen, wo hat man Wundern vorher eingeübt, vielleicht in Kathedralen, wo man nach oben geschaut hat und dann ähnliche hehre Erfahrungen mit Lichtspiel durch Fenstern oder so gemacht hat. Also das kann man daran auch ganz gut sehen. Und dann gibt's eben noch, das ist ein schönes Beispiel, rückt jetzt ja auch näher die Weihnachtszeit, die im Planetarium ja auch ganz speziell begangen wurde und wird, mit Sondervorführungen zum Stern von Bethlehem, der als quasi der astronomische Held der Weihnachtsgeschichte gefeiert, wissenschaftlich bewiesen, im Planetarium wurde damals quasi und damit so eine krasse Vermischung von Weihnachtlichkeit, Feierlichkeit, das Planetarium war ja ein sehr feierlicher Ort, und Wissenschaftlichkeit erzeugt hat, wo das irgendwie auch relativ gut zusammenging. Noch ein letzter Satz dazu, das Planetarium wird eigentlich immer, oder die Wirkung des Sternenhimmels wird sehr klar als moralisch gut bezeichnet und entworfen. Und ich glaube, das trägt zum Beispiel dazu bei, dass es eben nicht diese Querelen gibt zwischen irgendwie kirchlicher und wissenschaftlicher Deutung oder auch zwischen bürgerlicher Ernsthaftigkeitsanspruch und Vergnügungsansprüchen, weil eben diese moralische Güte außer Frage steht.
Dann würden wir jetzt auch hier sozusagen die Fragerunde eröffnen. Gehen davon aus, dass wahrscheinlich fast alle hier ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Planetarien und Sterne gucken haben und sicherlich auch die eine oder andere Frage da ist.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und das Gespräch. Ich würde gerne an einem Punkt einsetzen, der den moderne Begriff betrifft und, sagen wir, über das Planetarium hinaus Weltsichten betrifft. Und ich habe ein paar, sagen wir, Probleme mit dieser Beliebigkeit des modernen Begriffes. Und ich möchte diesen Raum, in dem wir uns befinden, der Bibliothek, als Grundlage nehmen, um etwas zu veranschaulichen, was wie moderne auch gedacht werden kann, wenn man diese Galerie hier entlangläuft. Und ich glaube, das mag vielleicht die Macht der Bilder sein, die auch hier in dem Programm aufgenommen ist, aber ich glaube, dass Moderne nicht nur etwas Beliebiges ist oder unsere Überheblichkeit, sondern schon noch etwas mit Raumerfahrungen zu tun hat, nämlich emotional mit Ängsten, Ängsten, die zu Handlungen führen. Und Sie haben Marcel Mauss erwähnt. Und wenn man sich ein wenig mit seiner Biografie auseinandersetzt, kann man ihre Methode der historischen Soziologie, die sie an den Quellen der Zeitungsberichten, und das finde ich sehr anschaulich, was sie gemacht haben als Arbeit, aber man kann diese Methode der historischen Soziologie auch anwenden und die Werke lesen und das sehr, sehr unangenehme Erfahrungen herauslesen, die aus denen heraus, nämlich Marcel Mauss, dem gerne unterstellt wird, das war ja nur ein Schreibtischmensch, der war auch im Ersten Weltkrieg unter anderem unterwegs, da beschreibt er dann ja auch in den Körpertechniken, wie er da fasziniert war, Australier zu sehen, weil das halt ein Weltkrieg war. Das wäre nur meine Anmerkung zu einem Aspekt, der halt bei Ihnen ausgeklammert worden ist, weil Sie da vielleicht nicht reingehen wollten oder weil man Arbeiten begrenzen muss. Aber nur als ein Zusatz. Vielen Dank.
Ja, danke für den Kommentar. Also das stimmt. Ich würde auch sagen, dass Erfahrung von Räumlichkeit und Raum sehr zentral ist, und das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt in dieser Arbeit, weil mich die anderen Sachen noch mehr gecatcht haben. Aber wie gesagt, es gibt noch viel, viel zu tun, und auch eine Raumanalyse des Planetariums ist sehr spannend. Vor allem, weil ja zum Beispiel auch diese Kuppelarchitektur, diese Kuppelbauweise auch neu war. Also da wurde diese Betonschalenbauweise für das Planetarium entwickelt. Das geht immer so ein bisschen unter, via der Strahlkraft des Projektors. Aber es ist natürlich auch eine spezifische Erfahrung von Raum und Räumlichkeit und auch von der Durchquerung von Raum, die möglich wird durch Technik. Das ist auch, was Benjamin betont in seinem Text.
Gibt es eigentlich ein Gegentest, also es ist ja eher eine historische Arbeit. Waren Sie auch in heutigen Planetarien unterwegs und haben geschaut, wie die Leute dort reagieren? Denn die Erfahrung ist ja, meine Erfahrung ist ja, wenn ich raus aus der Stadt fahre und mal endlich wieder den Sternenhimmel sehe, bin ich sehr überwältigt. Also eher ja eine umgedrehte Erfahrung. Ist das etwas, was nur mir passiert, weil ich auch noch nie im Planetarium war? Oder also wie verhält sich das eigentlich zum heute?
Also ich hatte zuerst eine etwas größenwahnsinnige Idee, 100 Jahre Planetariumsgeschichte als Doktorarbeit zu machen, und war entsprechend auch im Planetarium. Habe dann gemerkt, die ersten nicht mal 10 Jahre geben schon so viel her, dass ich den Rest getrost dann zukünftigen ForscherInnen überlassen kann. Aber ich war in einigen Planetarien. Ich muss zugeben, ich bin sehr oft eingeschlafen im Planetarium, weil ich war sehr oft, nachdem ich über 8 Stunden Archivakten gewälzt habe, und dann ist es einfach eine unfassbar beruhigende und schöne Erfahrung, da zu sein. Ich glaube, dass das Planetarium auch deswegen so fasziniert hat, weil wir den Blick in den Sternenhimmel bevor und nach der Erfindung des Projektors lernen als einen speziellen Blick nach oben, der eben was mit uns machen soll, und den wir als bedeutsam kennenlernen, im Planetarium, aber auch außerhalb, weil er rar geworden ist, zum Beispiel in der Stadt, aber auch dieses, also ich meine, Kant ist ja eigentlich mit seinem Ausspruch hier, die zwei Unbekannten, der Stern, das Unbekannte in mir und der Sternenhimmel über mir. Ich glaube, diese Art von Anmutung, die lernen wir einfach in so einer Erziehung, und das wirkt dann auch, sei es im Planetarium oder draußen. Und was mich tatsächlich auch überrascht hat, ist, dass dieser künstliche Sternenhimmel den Menschen wirklich als ebenbürtig oder der Natur überlegen galt und dass sie keinen Unterschied empfunden haben der Erfahrungen, die sie gehabt haben oder hätten auf dem Berg oder im Ozean oder in dieser Kuppel. Also ein Kapitel ist eben auch, das Planetarium war ein Ort der Naturerfahrung und nicht irgendwie falsche Natur, sondern Natur, die einfach wie Natur funktioniert, weil sie die Gefühle auslöst, die Natur auslösen soll. Und das hat mich selber überrascht, dass das so ungefragt auch einfach den Menschen als Natur galt und auch die Erfahrung gegeben hat, die sie von der Natur erwartet haben.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das Buch und das Gespräch. Ich habe zwei kleine Fragen. Die erste Frage ist sehr klein, nämlich, also Sie sind ins Archiv gegangen, Sie haben sich Dokumente angeschaut und so. Die Frage ist einfach nur, gab es etwas, was Sie so genuin überrascht hat, im Gegensatz zu der Idee oder der Vorstellung, der These, mit der Sie ins Archiv gegangen sind? Also sind Sie mit etwas rausgekommen, was Sie so gar nicht erwartet haben? Die zweite Frage hat sich oder schließt sich an Benjamin an, nämlich den Kunstwerksaufsatz, der ja genannt wurde. Es gibt da diese Tendenz, sagen wir, uneingelöste Potenziale von Technik, die über das hinausweisen, was wir so gerade in unserer Praxis verwirklichen. Und das schließt sich bei Benjamin ja an diese Idee beim Kino, die Montage. Es setzt uns irgendwie als urteilende und miteinander diskutierende Subjekte sozusagen aktiv und frei. War das mit dem Planetarium so? Ich kann mir das irgendwie so ein bisschen schlecht vorstellen, gerade weil, also ich stelle mich oder ich habe mich im Planetarium eher als passiv erlebt. Also haben Sie dazu was gefunden oder Gedanken einfach nur? Vielen Dank.
Ja, also zur Überraschungsfrage, das ist eben Teil der Methodologie, die mir eingeprügelt wurde, wenn möglich ohne These ins Archiv zu gehen und zu gucken, was kommt. Und ich glaube auch, dass das total sinnvoll und zielführend ist. Natürlich hat man immer eine Erwartung und immer eine Vorstellung und es wäre auch eine Illusion zu überlegen, man könnte als total neutrale Beobachterin dahin gehen. Ich selber war ja auch vorher im Planetarium, hatte natürlich auch eine eigene Erfahrung, wo man natürlich auch immer sich fragt, finde ich die jetzt wieder? Was mich wirklich überrascht hat, hatte ich ja vorher schon erwähnt, war die Zentralität von Technik oder von diesem Apparat, der wirklich als Wesen, als Tier total zentral gesetzt war in der Berichterstattung. Und dann eben noch so Kleinigkeiten, also worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber Abi Warburg hat ja eine Sammlung zum Sternglaube und zur Sternkunde gehabt. Da gab es also so irgendwie, wie die verhandelt wurde im Zusammenhang mit dem Planetarium, mit dem Deutschen Museum. Da habe ich einfach super viel gelernt und mich auch überraschen lassen. Und was auch interessant war, was aber in der Arbeit gar nicht so vorkam, dieses, wie unfassbar bürokratisch und biedermeierlich genau diese Kommunikation zwischen Zeiss und dem Deutschen Museum stattgefunden hat, fand ich irgendwie auch total spannend. Und dass die einfach noch so erhalten ist. Also das Deutsche Museum hat auch sehr viel, also gibt sehr viele Lücken in deren Sammlung. Manche wurden intendiert zerstört, andere wurden verbrannt in den Nachkriegswintern, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber da war eben noch sehr viel da und das fand ich, hat mich total reingezogen. Zur Frage nach der technischen Reproduzierbarkeit oder nach der Art und Weise, nach Passivität und Aktivität im Planetarium. Ich glaube, auch da ist es so ein Zwischending. Also klar, die Menschen, man sitzt super passiv da und man guckt einfach, was die Show so mit einem macht. Aber in diesem hineingezogen werden, in diese Show, gibt es eben diese Momente, wo die Leute nicht das machen, was die Show jetzt von ihnen erwartet und wo sie dann irgendwie, hatte ich ja schon vorher erwähnt, Fangen spielen mit dem Lichtzeiger oder irgendwie sich Gedanken darüber machen, wem jetzt der Mond gehören würde, wenn man den besiedeln könnte, wie würde das völkerrechtlich aussehen und oder eben sich im Schwindel verlieren und oder sich überlegen, wann das erste Hotel am Nordpol aufmacht. Also all diese Beispiele gibt es eben in diesen Zeitungsartikeln und dann aber auch Beispiele von krasser körperlicher Aktivierung. Da wieder mein Lieblingsbeispiel, der Lichtzeiger, diese Taschenlampe, die hat ja der Vortragende in der Regel bedient und damit eben auf die Stelle gezeigt, über die er gerade sprach. Das heißt, für den ist es irgendwie ein Objekt, das Agency beinhaltet. Aber diese Agency, diese Handlungsmacht, die hat sich tatsächlich auch über die Zuschauenden, auf die Zuschauenden übertragen, wo es einige Berichte gibt, wo die halt schildern, das fühlte sich an, als würde ich mit meiner Hand den Stern antippen und quasi, ich bin im Raumschiff und durchsause das Weltall. Also diese Passivität wurde in den Erzählungen darüber durchaus als Aktivität erlebt und gedeutet und wahrgenommen.
Ich hätte auch noch eine Frage zu den Quellen. Sie sagen, Sie sind ins Archiv gegangen und haben sich da anscheinend auch überraschen lassen, was dann kommt. Jetzt sind ja schon recht bekannte Namen gefallen, Abi Warburg zum Beispiel und natürlich auch immer dann wieder Walter Benjamin. Das sind ja jetzt auch Intellektuelle und Gelehrte, die über ein, ich sag mal, erhöhtes Reflexionsbewusstsein verfügen, die dann in den Raum gehen, vielleicht schon mit der Vorgabe, ich werde darüber reflektieren, ich werde darüber schreiben. Gab es denn auch noch, ich sage mal, weniger intellektuelle Quellen? Also welchen Menschen sind Sie da eigentlich oder auch welchen Gruppen sind Sie begegnet, die darüber geschrieben haben oder und auf welche Weise, vielleicht auch auf sehr unterschiedliche Weise geschrieben haben, wie Sie Ihre Empfindungen, Ihre Einstellung dazu zum Ausdruck gebracht haben?
Ja, also ich habe jetzt natürlich die großen Namen zitiert, eigentlich ganz entgegen meiner Forschungsintention auch, weil ich wollte mir ja anschauen, wie wäre es vielleicht mir gegangen, wenn ich da gelebt hätte. Und also ich wollte mir schon so eher diese Wahrnehmung nicht der intellektuellen Geister, sondern eben so von so einem alltäglichen, also Planetarium als Alltagserfahrung anschauen und hatte eben gehofft, Ego-Dokumente zu finden und habe ich tatsächlich, also ich habe auch Tagebucharchive angeschrieben und so, es war total schwierig. Aber auch die Presseerzeugnisse oder ich meine überhaupt das Publikationswesen war ja in den 1920er Jahren total ausgebaut. Und da gibt es natürlich den Zeiss-Arbeiter, der in der Zeiss-Werkszeitung das Planetarium bedichtet. Das ist natürlich ein anderer Tonfall und eine andere Art von Reflexion als die des Feuilletonisten des Prager Tagblatts, der auch darüber schreibt. Oder der Lehrerin, die ihren Erfahrungsbericht schreibt, wie das war, mit ihrer Klasse dort zu sein. Oder wiederum des Hausmeisters, der darüber berichtet, dass ihm der Kittel fehlt, den er braucht, damit er repräsentabel ist, wenn die Gäste ins Planetarium kommen. Also all diese Menschen sind mir begegnet und auch noch viel mehr. Es gibt eben die ArbeiterInnen oder die Menschen, die sich irgendwie für ArbeiterInnenbildung eingesetzt haben, die darüber schreiben und Utopien entwickeln, was das Planetarium schaffen könnte, oder auch sehr didaktisch schon vorgeben, wie so ein Besuch sein soll und was man da lernen soll, auch was Internationalismus zum Beispiel angeht. Aber trotzdem gab es eben so ein paar Motive, die sich durchziehen. Und das würde ich eben sagen, ist einmal die Zentralität von Technik, die natürlich unterschiedlich gedeutet wird, je nachdem, wer darüber schreibt, die Zentralität von Natur, also Naturerfahrung und Transzendenz, die auf unterschiedliche Art und Weise ausgedeutet wird.
Eine Frage fast dazu. Du hast ja erzählt, dass die Erfahrung sehr auf dieses Technik und auch Wunder über dieses technische Wunderwerk ist. Jetzt meine Frage, wenn man das in das Jetzt schiebt, wenn wir in einer komplett technisierten Welt ja leben, sind solche Erfahrungen eigentlich jetzt noch möglich? Also selbst wenn man in ein Planetarium geht, weil jetzt ist halt klar, ja Gott, da ist ein Projektor. Also das ist ja was es vorher nicht gab. Sind solches Wundern über Technik denn jetzt denn noch möglich? Also kann man in ein Planetarium oder irgendeinen anderen Punkt gehen, um noch so etwas zu erleben? Also ist sowas überhaupt noch nachvollziehbar in der heutigen Zeit, weil wir natürlich auf einem ganz anderen Status sind? Wir haben ja das Universum in der Hosentasche mit dem Telefon. Also das ist ja schon ein anderer Punkt. Ist sowas noch oder ist das jetzt vergangen?
Das ist so lustig. Die Frage bekomme ich total oft. Ich glaube, alle sehen sich nach Wundern, mir inklusive. Aber ich glaube, ich denke zum Beispiel an Raketenstarts. Ich war jetzt noch nie bei einem Raketenstart dabei, aber ich glaube, dass das eine unfassbar überwältigende Erfahrung ist. Beängstigend wahrscheinlich auch, aber auch die Medialität drumherum. Man kann sich in Livestreams das angucken. Man kann sich angucken, wie die Menschen, die das geplant haben, sich das in Livestreams angucken und deren Gefühle nachvollziehen. Also ich glaube, das wäre zum Beispiel so ein Äquivalent, das mir einfällt. Ich glaube auch sowas wie Bauwerke. Also wenn man zum Beispiel an diese höchsten Häuser der Welt denkt, dass das eine gigantische Erfahrung sein kann. Ich selber bin ja im Schwäbischen Land aufgewachsen. Da wurde vor wenigen Jahren der ThyssenKrupp-Testturm aufgebaut, ein Testturm für Fahrstühle, der aber eine krasse Tourismusmagnet geworden ist, wo extra Vorhaltungen gebaut wurden, wo man sich lehnen kann und seinen Kopf im richtigen Winkel nach oben legen kann, um gebührend zu staunen. Also ich würde sagen, dass man das da wiederfindet. Und habe einige Apple-Nerds in meiner Umgebung, die diese Keynotes und diese Releases von neuen Geräten, von neuer Technik auch mit einer Begeisterung und vielleicht auch manchmal mit Wundern oder zumindest mit Faszination begleiten. Ich glaube, man findet es schon noch und vielleicht auch im Planetarium. Also vielleicht ist es da aber eher so ein nostalgisches Staunen. Ich glaube, wenn ich über das Planetarium heute nachdenke, ist es auch ein Ort für Nostalgie, also für die Nostalgie für Technikerfahrung, die man vielleicht da erleben kann.
Wo Sie von Shows gesprochen haben, kam bei mir jetzt der Gedanke, wenn ich eine Show sehe, dann weiß ich, dass eine Show dramaturgisch geplant ist, auf Effekte hinaus will, Leute untouched, wie man das ja noch immerhin bei im Film Denn sie wissen nicht, was sie tun oder Rebel Without a Cause ja auch sieht, ne? Also da wird was präsentiert. Gibt's in den 20er Jahren Dokumente dazu, dass da eine Dramaturgie, dass da auch Effekte gewollt waren?
Absolut. Also das habe ich gar nicht erwähnt, aber das ist für mich, für zum Beispiel die Rekonstruktion der Körpererfahrung, eine total zentrale Quelle. Es gibt regen Austausch zwischen den Planetarien. Es gibt eben jenen Franz Fiesele, von dem ich schon erzählt habe, der ganz klare Anweisungen und Ideen hat. Und es gibt Vorträge, die an der Seite eine Regieanweisung mitlaufen haben quasi. Also man sieht das Skript des Vortrags und sieht, was daneben geplant wurde. Und ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel, der Raum war gedämmt, es war nicht ganz dunkel, wenn man reinging, man kam rein, es gab in einigen Vorträgen, so in diesem klassischen Himmel der Heimat Vortrag, der eigentlich überall gespielt wurde als erstes, gab es eine kurze Einführung in die Entstehungsgeschichte des Planetariumsprojektes, oft mit Diaprojektionen auch, dann gab es so einen kleinen Cut und dann kam quasi der poetische Teil, wo dann dazu eingeladen wurde, stellen Sie sich vor, es ist ein lauer Sommerabend, Sie sitzen auf dem Berg, versetzen Sie sich, Sie hören diese und jene Geräusche, es wurde immer dunkler und dunkler. Einige PlanetariumsmacherInnen haben dann dazu eingeladen, das Publikum dazu einladen, die Augen zu schließen und halt in seiner Fantasie diese Vorstellung weiterzutreiben und dann wurde man dazu aufgefordert, die Augen wieder zu öffnen und dann ist da der Sternenhimmel und dann sollte eben jenes das Erstaunens folgen, das dann auch in der Regel kam. Also es gibt genau diese, es gibt eben auch Franz Fieseler, der dann noch vorschlägt, dem war immer alles zu langweilig und zu trocken und zu wissenschaftlich. Der hatte dann noch vorgeschlagen, man könne doch hier das Einschalten des Projektors mit der richtigen Musik, keine Kirchenmusik, Ausrufezeichen, untermalen. Also es gibt auch Hinweise dafür, dass tatsächlich im Planetarium auch Musik zum Einsatz kam. Das Planetarium in Wien zum Beispiel hat den Orchestergraben mit eingeplant. Es war gleichzeitig auch ein Kino, also es ist nicht ganz klar, was dafür. Aber die Akustik im Planetarium war auch sehr gut, musste gut sein, war am Anfang schlecht. Dann hat man so ein Schallbrechungsverfahren entwickelt. Also ja, es war durchinszeniert und es gab viele Überlegungen dazu und es war sehr intendiert. Und eben die Stühle, die Heizung, würde ich sagen, sind genauso Teil davon wie die Frage, wie stimuliert man dieses Einschalten, wie leitet man das ein, des Projektors.
Okay, dann bleibt es mir noch, mich nochmal ganz herzlich zu bedanken bei Helen Ahner für sowohl dieses wunderbare Buch,
ja, danke auch euch für das wunderbare und Ihnen.
Gespräch und Ihnen allen genau fürs Kommen heute und auch für die vielen interessierten Fragen. Bevor Sie gehen, wollte ich nochmal daran erinnern, dass wir jetzt eben ein ganz neues Programm haben für das Wintersemester. Das war jetzt ja heute unsere Auftaktveranstaltung. Der nächste Termin ist der 15. November mit Barbara Finken zu Gender Trouble in der Oper. Das ist sicherlich auch ein Highlight. Dann im 6. Dezember kommt Christian Rau mit Wendetrauma Bischofferode. Da wird es sozusagen ein wenig lokaler. Dann am 17. Januar haben wir Elif Özmen mit dem Buch Was ist Liberalismus? Und wir schließen sozusagen das Semester mit dem 31.01. mit Johannes Grave, der Macht der Bilder. Wenn Sie sich nicht so einen Flyer mitnehmen wollen für zu Hause, haben wir auch einen wunderbaren Newsletter, den man abonnieren kann auf unserer Homepage. Dann kriegen Sie das einfach als E-Mail immer, die Ankündigung. Vielen Dank nochmal fürs Kommen und einen schönen Abend Ihnen.